Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr macht es euch auch so gemütlich, wie ich es mir gerade mache. So, ich hoffe, euch geht's allen gut. Denn das Thema wird überfordernd. Erstmal einen Schluck. Ich denke, jeder von uns kennt diese Situation. Wir kommen gestresst von der Schule, Arbeit oder Uni. Oder man sitzt einfach nur noch erschöpft vor den letzten Aufgaben im Homeoffice. Oder freut sich einfach, dass der langweilige Dozent bald sein Zoom-Meeting beendet. Ich denke, meine Kommilitonen wissen Bescheid. Und dann realisiert man, dass man jetzt gar nicht entspannen kann. Die Wohnung muss noch geputzt werden. Es ist kein Essen mehr im Kühlschrank. Das nächste Meeting wartet schon. Auf der To-Do-Liste stehen auch noch 20 Aufgaben, die bis Ende der Woche erfüllt sein müssen. Und schon ist es passiert. Die Überforderung trifft ein. Man weiß gar nicht, wo man überhaupt anfangen soll und hat das Gefühl, dass die eigenen Ressourcen gar nicht mehr ausreichen. Was tun? Im Internet dazu findet man dazu ein paar hilfreiche Tipps, die man dann nur noch umsetzen muss. Zum Beispiel seine Aufgaben aufschreiben, sortieren und dann priorisieren. Und natürlich abarbeiten, sonst wird der Berg an Aufgaben und Fristen ja nur noch größer. Das Internet ist uns da schon eine große Hilfe und hat eine gigantische Auswahl an Informationen, die wir nutzen können, die einen aber auch überfordern können. Was ist aber mit der Art Überforderung, die nicht mit der Abarbeitung von Aufgaben zu tun hat? Ein Konflikt zwischen zwei Menschen zum Beispiel kann durchaus überfordernd sein. Man ist in einer Situation, in der man nicht sein will, mit einer Person, die man doch eigentlich mag. Was dann? Empathie ist dann natürlich eine große Hilfe. Wenn man die aber nicht hat, sieht es auch eher schlecht aus. Reflexion ist auch ein guter Weg, aber der Weg allein dorthin ist schon ziemlich anstrengend und auch durchaus überfordernd. Vor allem, wenn man realisiert, dass dabei kein Ende in Sicht ist. Nehmen wir das jetzt einfach mal so an. Doch was, wenn auch das nicht hilft? Was ist dann mit den Problemen, für die ich zum Beispiel schon lange bete, wo Gott meine Gebete gerade nicht erhört? Was ist mit den Sünden, die ich einfach nicht losbekomme? Was tun, wenn die Überforderung eintritt und einfach nicht mehr weggehen will? Es gibt ein paar Bibelstellen, die ich gerne mit euch dazu besprechen möchte. Sie stehen im 1. Samuel 1 bis 18. Aus zeitlichen Gründen und weil manche Bibelstände nicht so wichtig sind, lasse ich da ein paar weg. Ich lese. In Ramat Hajim, Zophim, einem Ort im Bergland von Ephraim, wohnte ein Mann namens Elkana. Sein Vater hieß Jerocham, sein Großvater Elihu. Elihu wiederum stammte von Tohu ab, der ein Sohn von Zuf war. Schon die Vorfahren von Elkana hatten im Gebiet von Ephraim gelebt. Elkana hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna hatte schon einige Kinder, Hanna aber keine. Jedes Mal, wenn Elkana sein Opfer dargebracht hat, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Peninna erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder. Hanna aber bekam die doppelte Portion, denn Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Stets begann Peninna dann, Hanna mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Peninna verletzte Hanna mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Bis hierher. Da ist also ein Mann namens Elkana, welcher zwei Frauen hat. Peninna, die schon eigene Kinder hat, und die kinderlose Hanna. Dann gab es da noch so ein jährliches Opferfest, wo jeder eine Portion Fleisch bekommen hat, außer Hanna, die hat zwei bekommen, weil Elkana Hanna viel lieber hat als Peninna. Und dann ist da noch diese bereits angesprochene Peninna, die Hannah jedes Jahr stichelt, weil sie kinderlos ist. Komisch. Aber der letzte vorgelesene Abschnitt beinhaltet die Kernproblematik der heutigen Geschichte. Wenn man sich in Hannas Situation hineinversetzt, versteht man schnell, sie ist überfordert. Hannah ist ja nicht kinderlos, weil sie keine Kinder haben will. Ganz im Gegenteil. Ich denke, auch Elkanah gibt da schon gerade sein Bestes. Aber es funktioniert einfach nicht. Zudem war Kinderlosigkeit zu damaliger Zeit eine große Schande für eine verheiratete hebräische Frau, was Hannas Situation nicht besser machte. Und dazu kommen dann die ganzen Sticheleien von Peninna, die Hannah wie eine Versagerin dastehen lässt. Verinnerlicht euch das mal für euch selbst. Denkt an einen tiefen Wunsch, den du schon sehr lange hast. Womöglich bessere Noten in der Schule, ein neues Auto, die Liebe deines Lebens zu treffen oder wieder Gottesdienst in der Großgrabener Kirche feiern zu können. Eben etwas, was du schon immer haben wolltest. Und dann kommt so ein Idiot daher, zeigt mit dem Finger auf dich und lacht dich aus, weil er deinen Wunsch, den er vielleicht noch nicht einmal selbst hatte, schon erfüllt bekommen hat. In dem Moment fühle ich mich immer sehr traurig. Selbst wenn ich dann cool, gelassen und clever in dieser Situation argumentieren kann, warum mir der Wunsch noch nicht erfüllt worden ist. Das interessiert doch diesen Idioten nicht. Er lacht mich weiterhin aus. Ich kann nichts dagegen tun. Dann fühle ich mich gestresst und überfordert, wie Hannah. Hannah hat jetzt in dieser konkreten Situation zwei Möglichkeiten. Sie könnte sich die nächstgelegene Vase nehmen und Peninna vor allen erschlagen. Dann wäre es mal Ruhe. Gut soweit für Hannah, aber definitiv nicht die beste Lösung. Vielmehr wählt sie eine andere Möglichkeit. Dazu lese ich weiter. Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn: Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Hannah hätte allen Grund, Gott anzuklagen und gegen ihn zu rebellieren. Stattdessen wählt sie in ihrem großen Schmerz einen anderen Weg. Sie zieht sich zurück und betet zu Gott. Sie betet lange. Sie hat Gott in ihrer tiefen Trauer das Herz ausgeschüttet, ihre verletzten Gefühle preisgegeben und darum gebetet, dass er ihr hilft. Würdet ihr genauso reagieren, wie es Hannah getan hat? Würdet ihr euch entscheiden, Gott als Weg aus der Überforderung herauszuwählen? Oder würdet ihr eher alles dafür geben, um euer Ansehen beizubehalten und nicht als Versager oder Versagerin dazustehen? Auch wenn ihr dafür wissentlich Opfer geben müsst, die eigentlich nicht sein müssen. Wie zum Beispiel einen anderen Menschen zu enttäuschen, eine Freundschaft aufs Spiel zu setzen oder sogar einen Menschen zu verlieren. Ich kann euch ehrlich sagen, ich wüsste es nicht. In all ihrer Verzweiflung möchte Hannah einen Sohn und gab Gott das Versprechen, dass sie diesen Sohn an Gott zurückgeben wird. Wir schauen mal, was draus wird. Ich lese dazu weiter. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hannah. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Kurz dazu, der genannte Priester Eli dachte, Hannah ist betrunken, weil sie leise gebetet hat. Also sie sagt das jetzt gerade nicht zum Herrn Gott, sondern zum Priester. Weiter. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hanna verabschiedete sich und sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie neue Hoffnung geschöpft hatte. Okay, also die Situation wurde geklärt. Hanna war also nicht betrunken und hat nur gebetet. Dieser Priester Eli tröstete dann Hanna nicht nur, sondern er versprach ihr, ohne überhaupt zu wissen, wofür sie gebetet hat, der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Offensichtlich schenkte Gott ihr als erstes innere Ruhe. Hanna geht mit Hoffnung, Zuversicht und neuer Energie wieder heraus und konnte auch wieder essen. Und es kommt sogar noch besser. Dazu lese ich weiter. Am nächsten Morgen standen Elkana und seine Familie früh auf. Sie beteten noch einmal den Herrn im Heiligtum an und kehrten nach Rama zurück. Als Elkana mit Hanna schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um einen Sohn gebeten, sagte sie und nannte ihn daher Samuel, von Gott erbeten. Das ist echt krass. Hanna wurde schwanger und gebar einen Sohn. Gott hat ihr Gebet erhört und ihren Wunsch erfüllt. All ihre Trauer, ihre Verzweiflung, ihre Wut, ihre Enttäuschung, ihre Überforderung, weg. Was für ein Wunder. Und sie hat nicht irgendein Kind auf die Welt gebracht. Sie brachte Samuel auf die Welt. Nicht unseren Samuel aus der Band, sondern den einen Propheten Samuel. Sein Wirken zu damaliger Zeit war wichtig. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Was kann ich euch zu dieser Bibelstelle und zu dem Thema Überforderung abschließend noch sagen? Überfordert zu sein ist vollkommen natürlich und es wird uns auch noch eine ganze Zeit begleiten in unserem Leben. Wichtig ist aber, wie wir mit der Überforderung umgehen. Reagieren wir mit noch mehr Überforderung und Hektik? Lassen wir Frust an jemanden ab oder gehen wir ins Gebet? Oder geht es auch ganz anders? Es gibt auch eine andere Lösungsmethode mit einer nicht zu unterschätzenden Wirkung. Wir müssen lernen, Konflikte positiv anzugehen. Gestresst zu sein muss nicht unbedingt etwas Negatives sein. Seine Grenzen zu erreichen auch nicht. Wir sollten lernen, unsere Grenzen zu spüren, aber nicht um jeden Preis zu verteidigen. Herausforderungen lassen uns neue Möglichkeiten und Wege entdecken. Sie lassen uns wachsen. Sowohl uns selbst als auch uns, zum Beispiel hier als Gemeinde. So lernen wir auch Gott nicht für alles Negative in unserem Leben anzuklagen. Vielmehr möchte er doch uns aus der Patsche helfen, wenn wir nur darum bitten würden. Er kann keine Bitte von uns annehmen, wenn wir sie nicht vor ihm aussprechen. Auch das müssen wir noch lernen. Auch ich muss das noch lernen. Und auch wird nicht gleich jedes Gebet sofort von uns erhört, wenn wir beten. Nicht wir entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Hanna bat sicher nicht das erste Mal in einem Gebet um ein Kind. Und auch ich habe lange für Dinge gebetet, welche ich erst teilweise Jahre später bekommen habe. Oder auch noch nicht. Im Nachhinein wusste ich aber, dass die Zeit noch nicht reif war und war Gott dankbar, dass er nicht nachgelassen hat und an seinem Plan festgehalten hat. Ich möchte euch ermutigen in den Momenten, wo ihr denkt, es geht nicht mehr weiter, ich schaffe das alles nicht, gerade dann mit Gott ins Gespräch zu kommen und eure Sorgen zu teilen. Alleine eure Situation offen auszusprechen, verändert schon so viel. Vielleicht kommt ihr jetzt auch mit eurer Kleingruppe ins Gespräch und findet da Ermutigung und Zuversicht. Kommunikation kann nie der falsche Weg sein, vor allem nicht mit Gott. Amen.